Hi und herzlich willkommen zu einem BAM Bock auf Morgen Podcast Special. Strommarkt-Narrative. In drei Podcast-Teilen tauchen wir ein in die bewegte Geschichte der Elektrizität in Deutschland. Hier der erste Teil, der Beginn der Elektrifizierung. Viel Spaß und Sinn.
BAM Bock auf Morgen.
Hey, mein Name ist Frank Schlieder von BAM Bock auf Morgen. Wir entwickeln Nachhaltigkeitsstrategien, die sowohl der Umwelt als auch dem Umsatz helfen. Wer meint, seine oder ihre Nachhaltigkeitsstrategie braucht mehr Wirkung in beiderlei Hinsicht, der kann sich gerne oder sie kann sich gerne bei uns melden. Alles Weitere ist in den Shownotes verlinkt. Drei Teile zu Strommarkt-Narrativen, verbunden mit der Frage, wie können wir es schaffen, mit einem guten Branchennarrativ, also einer guten Erzählung, die die ganze Strombranche betrifft, die Energiewende auf Kurs für eine Dekarbonisierung Deutschlands im Jahr 2045 zu bringen. Dazu machen wir Ausflüge in die Narrativgeschichte des Strommarkts, vom Beginn der Elektrifizierung über die Nachkriegsjahre bis hin zum aktuellen Stand der Energiewende in Deutschland und schließlich einen möglichst konstruktiven Ausblick in die Zukunft des dezentralen Strommarkts zu geben. Strommarkt-Narrative. Ja, von der Zukunft in die Vergangenheit. Fangen wir mal an mit der ersten Episode und wir bewegen uns in der Zeit zurück ins 19. Jahrhundert. Genauer gesagt in die Zeit, in der Elektrik in Deutschland bekannt wurde.
Genau, wir sind etwa im Jahr 1880. Damals wurde die Nutzung der Elektrizität als Kraft sozusagen zum ersten Mal öffentlich dann auch vorgeführt und mit der Erfindung der Glühbirne von Edison eben auch sichtbar, was diese Kraft leisten kann.
Das ist die Stimme von Beate Binder, genauer gesagt Professor Dr. Beate Binder, wohlgemerkt.
Ich bin aktuell Professorin für europäische Ethnologie und Geschlechterforschung an der Humboldt-Universität. Das Thema Elektrizität oder Elektrifizierung hat mich in meiner Dissertation beschäftigt, also schon einige Jahre her. Damals hat mich interessiert, wie es eine Technik schafft, so umfassend in den Alltag sich zu einzubinden und von allen akzeptiert zu sein, die so grundlegend, aber auch viele Alltagshandlungen verändert hat.
Licht an. Licht aus, an, aus, an, aus. Die Glühbirne mit einem Lichtschalter an- und auszumachen ist mitunter eine der alltäglichsten Handlungen, die wir heute haben. Kein Mensch denkt mehr darüber nach, dass die Illumination eines Raumes jahrtausendelang überhaupt gar nicht selbstverständlich war. Eine Glühbirne war die kleinste, faszinierende Einheit zu Beginn der Elektrizität.
Gerade diese Glühbirnen, die damals ja noch sehr schwach waren, wenn wir das heute mit unseren Lichtorgien, die wir feiern, vergleichen, aber hat sehr fasziniert, gerade weil man sie mit einem Klick an- und ausschalten konnte. Also nicht wie die Gaslampe mit einem Zünder oder ähnlichem operieren musste, auch nicht wie ein Kienspan, der noch angezündet wurde. Und das waren ja die bis dahin üblichen Beleuchtungssysteme.
Diese Faszination für Licht machte man sich zu der Zeit direkt zunutze und es entstanden erste dezentrale Showcases. Wenn man so will, positionierten sich findige Unternehmer mit den ersten Marketingmaßnahmen für Innovation und Fortschritt in ihrer Region.
Tatsächlich spannten dann lange Schlangen an, um dieses Wunder sich auch zu betrachten und es wurde dann von unterschiedlichen Personen auch übernommen, um im lokalen Kontext das vorzuführen, jeweils wieder. Sowohl in Berlin, dann für große Feiern, also Siemens gesponsert natürlich, irgendwelche großen Leuchttürme aufgebaut. Aber auch in kleineren Orten, gerade im süddeutschen Raum, wo sehr viel dezentrale Industrie war und wo es sehr einfach war, die Wasserkraft jetzt auf eine Turbine einfach umzuleiten und damit auch Strom zu produzieren, haben das auch Fabrikanten gerade genutzt, um ihre Fabrik zu illuminieren, wie es damals hieß, und damit auch in ihrem Ort für besonderes Aufsehen und zu sorgen und ihr soziales und kulturelles Kapital zu stabilisieren, würden wir heute sagen.
Musik. Bei der reinen Ausstellung von Licht blieb es natürlich nicht. Es ging weiter und es wurden konkrete Use Cases bereits gezeigt, wie sich Elektrizität zum Beispiel auch im Arbeitsalltag einbauen ließ. Ein Meilenstein war 1891 die internationale elektrotechnische Ausstellung in Frankfurt.
Angefangen davon, dass man natürlich auch dieses Licht wieder besonders betont hat und gezeigt hat, wie flexibel und wie gestaltungsreich dieses Licht genutzt werden kann, mit welchen unterschiedlichen Formen und Effekten auch damals schon. Es ging aber auch um dieses Kleinhandwerk oder überhaupt die Kleinindustrie, Handwerker, die stabilisiert werden sollten durch eine einfachere Technik und damit auch ihre Betriebe konkurrenzfähig halten sollten. Das wurde auch inszeniert. Also man zeigte sozusagen, dass das mittelalterliche Bedeutung des Handwerks durch die Elektrizität auch wieder beibehalten oder wieder hergestellt werden kann.
Auch wenn die allermeisten Menschen sich Elektrizität zu der Zeit zu Hause nicht leisten konnten und es auch überhaupt noch nicht absehbar war, wann das soweit gewesen wäre, gab es einen Glauben an Fortschritt, an Innovation, an Zukunft.
Und insgesamt war es schon so, dass das Ganze so im Zuge eigentlich oder von der Bild- und optischen Ästhetik her in die Tradition der Aufklärung gestellt wurde. Also eine Vollendung der Befreiung der Menschen und eine Vollendung des aufklärerischen Gedankens durch die Elektrizität. Das bietet sich erstmal an mit dem Licht. Also das Licht, Aufklärung hat ja auch viel mit Licht und kommt Licht in die Welt zu tun. Da war sozusagen so ein kulturelles Narrativ oder so ein Fortschrittsnarrativ, das sehr eingeleuchtet hat und das viele auch übernommen haben.
Wie wurde das Ganze in dieser Zeit visuell dargestellt? Die Werbeplakate rund um die Zeit der Jahrhundertwende waren wahre Kunstwerke. Im Mittelpunkt stand oft eine weibliche Gestalt, zum Beispiel bei besagter elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt.
Die Göttin thront auf einem Felsen über der Stadt, hält eine Glühlampe siegreich in die Höhe und Prometheus, der an ihre Kette gefesselt ist, kämpft zu ihren Füßen vergeblich gegen die Fessel. Elektrische Blitze symbolisieren die geballte Energie. Die strahlende Lichtwirkung erhellt die Landschaft und lässt die ikonischen Gebäude der Stadt weithin sichtbar erscheinen. Die Botschaft, der Siegeszug der Elektrizität ist nicht aufzuhalten.
Allegorien zu nutzen, um 1880, 90 bis überhaupt die restliche, diese ganze Kaiserzeit lang, war ein sehr übliches Verfahren, um Abstraktes darzustellen. Das waren meistens Frauengestalten, das hat damit zu tun, dass die Männer ja die Täter, also die Aktiven waren, die Tatkräftigen, die konnte man jetzt schwerer irgendwie in so eine symbolische, metaphorische Bildsprache übersetzen. Deswegen wurden da oft Frauengestalten genutzt. Die gab es ja auch für alle Nationen, die gab es für die einzelnen Städte und für die Regionen und so weiter. Also das war, oder auch für die Gerechtigkeit. Wir kennen ja alle die Brunnen mit Justitia in so einer Allegorie, die Idee dieses Fortschritts und diese Idee auch, da kommt etwas, also die Menschen sind jetzt in der Lage, ihr Schicksal sozusagen selber in die Hand zu nehmen und sind nicht mehr darauf angewiesen, auf so ein Gottvertrauen sozusagen. Ich glaube, das steckt da auch ganz stark drin, also was ja auch so ein aufklärerischer Gedanke ist. Wir sind selber diejenigen, die es gestalten können. Und dazu kommt natürlich in dieser Zeit ein ungeheurer Glaube auch an die Technik und an Fortschritt durch Technik.
Die Werbung war verheißungsvoll, die Faszination für Elektrizität in den Köpfen der Menschen verankert. Im Jahr 1911 wurde in Berlin vom VDEW, vom Verband der Elektrizitätswerke, die Geschäftsstelle für Elektrizitätsverwertung, die GEFELEC, gegründet. Ihr Ziel war es, Elektrizität gezielt zu bewerben und damit die Absatzchancen der Elektrizitätswirtschaft und Elektroindustrie zu steigern. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es nämlich die Elektrizität gar nicht so leicht. Für Licht sorgten Petroleum und Gas und bei Menschen hatten Dampf- und Gasmotoren die Oberhand. Viele große Firmen erzeugten ihren Strom sogar selbst. Um sich durchzusetzen, mussten die Elektrizitätswerke kreativ werden und die Vorteile einer öffentlichen Stromversorgung klar hervorheben. Der Erste Weltkrieg brachte dann den entscheidenden Wendepunkt. Petroleum wurde knapp, galt als kriegswichtig Und elektrische Beleuchtung wurde zur gefragten Alternative, vor allen Dingen in Kleinwohnungen. 1915 berichtete das Dortmunder Elektrizitätswerk, dass die Nachfrage nach Strom für Licht wieder das Vorkriegsniveau erreicht hatte. Schließlich wurde Elektrizität sogar als patriotischer Beitrag angesehen, was sich als ein wegweisender Schachzug herausstellte, um die Zusammenarbeit mit der Industrie zu stärken und den Strom endgültig als unverzichtbar zu etablieren.
Gleichzeitig wurde natürlich auch die Fragilität dieser Technik sichtbar, weil die Stromversorgung nicht mehr, also auch wenn sie noch sehr im Entstehen war, nicht mehr durchgehend garantiert und gewährleistet werden konnte, sondern es kam zu Stromausfällen, kam zu bewussten Zurückschrauben von den Elektrizitätswerken, weil man gar nicht mehr die Kohle hatte oder weil man die Energie brauchte für die Rüstungsproduktion eher oder so. Also das hat man gemerkt, die Städte wurden wieder dunkler.
Nach Kriegsende kam es zu einem beinahe kompletten Stillstand der Elektrizitätswerbung. Unter anderem führte die wirtschaftliche Rezession zum Ende der Gefelec. Dennoch, die Faszination an der Elektrifizierung und die mit ihr einhergehende Fortschrittserzählung blieben bestehen. Die Imagination von einer besseren Zukunft war in den Köpfen der meisten Menschen verankert, was nicht zuletzt an den frühen Bildern lag, die diese Imagination visualisierten.
Also ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Motor, nicht nur für gesellschaftlichen Wandel, auch für technischen Wandel, dass Bilder da sind, die eine Zukunft plausibel erscheinen lassen. Das muss nicht unbedingt immer sofort der direkte Nutzen sozusagen sein, sondern dieses Bildhafte, dass irgendwas plausibel werden kann und dann auch akzeptiert werden kann damit, weil es darüber seine Plausibilität erhalten hat. Und vielleicht ist genau das etwas, wo in der gegenwärtigen Situation, wo es ja vielleicht auch eher um einen Umbau, eine Veränderung, vielleicht auch eine Reduktion von den alles ist zur Verfügung geben muss, ganz schwer, solche Bilder zu schaffen, die nicht auf Verzicht bauen, sondern eben sagen, da passiert aber was ganz Tolles Neues, was Spaß macht sozusagen auch.
Besagte Bilder, die Bock auf morgen machen, greifen wir in Episode 3 nochmal auf, wenn es um die Narrative eines aus heutiger Zeit betrachtet zukünftigen Strommarkts geht. Natürlich reichen Bilder nicht aus, um einer Technologie und einer gesellschaftlichen Veränderung Auftrieb zu geben. Es braucht auch handfeste wirtschaftliche Gründe und einen Nutzen für die Kunden. Zurück hiermit zur Elektrizität. Was in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg folgte, war ein massiver Ausbau der Netzinfrastruktur. Diese schaffte neue Märkte, auf denen neue Geschäftsmodelle aufsetzten. Von Leitungstechnologie bis hin zu Endgeräten. Alles war im Aufbruch. Neue Infrastruktur schuf neues Wachstum. Aber warum ist das so? Wie war das möglich, dass diese technologische Entwicklung erfolgreich war und andere wiederum nicht?
Da ist der Blick in die Technikgeschichte wirklich spannend.
Das ist die Stimme von Tim Meyer. Und Tim werdet ihr im weiteren Verlauf dieser Podcast-Reihe noch des Öfteren hören.
Ich habe seit bald 30 Jahren ein grünes Herz in der Energieversorgung, also viel erneuerbare Energien gemacht, viel Energiewirtschaft gemacht, immer rund um das, was wir heute neue Energiewelt nennen. Technologische Perspektive, Projektentwicklung, Finanzierung, Marketing, Service, so ziemlich alles dabei.
Ja, aber jetzt nochmal zurück zu der Ursprungsfrage. Warum ist das so? Wie konnte es passieren, dass Elektrizität sich in dem Umfang durchgesetzt hat? In den 30er Jahren waren knapp 90% der Haushalte in Deutschland angeblich schon angeschlossen. Diese Klammer machen wir mal auf, wo wir gerade zwar in der historischen Erzählung sind, und begeben uns auf diese Ebene. Elektrizität als Motor der zweiten Industrierevolution. Warum gerade Sie?
Das sind genau genommen drei Faktoren, die man immer findet, auch im Kontext von Elektrifizierung. Wir haben das Licht elektrifiziert. Im Mittelalter war es der Kienspan, das war ziemlich unpraktisch. Dann kam irgendwann die Kerze, die war schon ganz gut, aber lesen kannst du damit abends nicht. Du kannst nur verhindern, gegen die Wand zu rennen im Dunkeln, so ungefähr. Und dann kam auf einmal das elektrische Licht. Auf einmal kannst du Räume hell machen, du kannst da arbeiten und lesen. Also ein gigantischer Gewinn an Komfort. Und Komfort ist immer einer der Treiber gewesen. Der zweite Treiber ist die Leistungsfähigkeit. Eben das Licht war auf einmal hell. Du konntest damit lesen. Musstest nicht 1000 Leuchter anmachen oder Bedienstete dafür haben, 1000 Leuchter anzumachen. Es war auch noch gesund, ohne Rauch und so weiter. Und einfach anschalten, Licht und mit einer hohen Leistungsfähigkeit gutes Licht haben. Das ist aber der zweite Punkt, Leistung. Und der dritte ist Effizienz. Weil du dir vorstellen musst, wenn du jetzt einen Raum hell machen möchtest, mit ganz ineffizienter Technik, dann brauchst du abartig viel Energie. Und das wird irgendwann einfach teuer. Das wird richtig teuer. Und so ist die Technikentwicklung dann auch eben von der Glühlampe bis heute zur LED gekommen. Das hast du beim Kochen exakt genauso gehabt, ne? Also die Entwicklung vom offenen Feuer, dann über Kohleherd, irgendwann Gasherd war schon ganz gut. Dann kam der elektrische Herd. So ab den auch 1950er, 60ern, glaube ich, hat er sich durchgesetzt. Mit riesen Vorbehalten, aber war einfach noch komfortabler, ne? Und sauberer und so. Und das sind immer die Treiber. Komfort, Leistung und Effizienz. Und Effizienz steht auch für Kosten. Das kriegst du anders gar nicht mehr hin.
Geht bei der Elektrifizierung auch immer darum, dass man von körperlicher Mühsal erlöst wird. Also die Dinge werden einfacher. Sei es an die Arbeit in der Fabrik, also so eine elektrisch angetriebene Maschine funktioniert anders, geht einfacher zu bedienen, bis hin zu den natürlich auch im Haushalt die frühen Geräte. Die waren für unerschwinglich für die Mehrheit der Bevölkerung, aber diese Idee auch der Erlösung von körperlicher Mühsal war durchaus auch eins der starken Narrative für die Elektrifizierung.
Das Narrativ der Vereinfachung des Lebens, das Narrativ des Effizienzgewinns der Anwendung, zwei wirklich starke Erzählungen, die das Wachstum der Elektrizität angetrieben haben. Ende der 1920er Jahre schließlich eröffneten sich der Werbung für Elektrizität vollkommen neue Perspektiven. Der VDEW, also der Verband der Elektrizitätswirtschaft, und Firmen der elektrotechnischen Industrie, beide gemeinsam warben sie für die elektrische Idee. Damit wurde eine breit angelegte Allianz ins Leben gerufen, die die Energieversorgungsunternehmen mit der elektrotechnischen Industrie, dann noch mit industriellen und gewerblichen Nutzern, Installateuren sowie dem Elektrohandel zusammenbrachte. Eine frühe Form der Kommunikationskooperative entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Elektrowirtschaft. Die Grundlage für eine Kommunikation entlang der Customer Journey wurde gelegt. Aber welche Zielgruppen wurden da eigentlich angesprochen? Nun, Elektrizität war immer noch ein Luxus, den sich nur wenige leisten konnten. Die Werbung zielte daher auf die wohlhabenden Schichten ab. Elektrische Geräte galten als Statussymbole und waren ein Zeichen von gesellschaftlichem Aufstieg. Mittendrin der Elektroherd, der Staubsauger, die Waschmaschine von Miele Siemens AEG. Die gab es auch damals schon. Interessant ist, dass die Werbung vor allem Frauen direkt ansprach. Die Werbebotschaften präsentierten die moderne Hausfrau. Dabei zeigte man sie im perfekten Umgang mit den neuesten Elektrogeräten. Elegant, mühelos, als wäre die Arbeit im Haushalt gar keine Arbeit mehr.
Mutter hat jetzt Zeit für uns, denn sie kocht elektrisch.
Elektrizität stand also nicht nur für Fortschritt, sondern eben auch für einen Lebensstil, der Luxus und Leichtigkeit versprach. Der VDEW gab das Kommunikationsziel aus:
Elektrizität in jedem Gerät.
Werfen wir einen Blick auf den Infrastrukturmarkt dieser schnellen Elektrifizierung. Denn dort gab es vermehrt Konflikte, Verteilungskonflikte. Das große Geld war zu machen. Kleinere lokale Elektrizitätsversorgungsunternehmen wurden von den größeren aufgekauft. Und es entbrannten regelrechte Machtkämpfe zwischen den großen Stromversorgern um die Vorherrschaft in bestimmten Regionen.
Beim Strom ist es eben so, man muss eigentlich zwei Sachen gut in den Griff kriegen. Das eine ist, dass man schon versucht, möglichst große Verbünde zu bauen, weil in einem Stromnetz muss zu jeder Zeit die Leistung, die ich da einspeise, exakt dem entsprechen, was ich als Verbrauch hinten rausnehme. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn ich einen Riesenverbund habe, wo ganz viele mal einen Schalter an- und ausmachen sozusagen. Das ist dann statistisch, mittelt sich das alles weg. Das kann ich viel besser fahren. Und deshalb war immer schon sehr der Druck da und der Drang da, diese Netze größer zu machen und Verbindungen auch zwischen den Inseln zu schaffen. Und das muss man eben hinkriegen und das ist daraus dann eben entstanden.
Besonders heftig ging es zwischen Preußen Elektra oder besser gesagt ihrem Vorgängerorganisation und RWE zu. Schauplatz dieser Auseinandersetzung war vor allem das heutige Nordrhein-Westfalen. Damals entstand sogar der Begriff Elektrokrieg, um die Spannungen zu beschreiben. Erst nach und nach konnte dieser Konflikt mit dem sogenannten ersten Elektrofrieden beigelegt werden. Dabei einigten sich die größten Stromproduzenten auf einen Demarkationsvertrag, der den deutschen Strommarkt für 50 Jahre unter ihnen aufteilte. Das Ergebnis? Jeder Anbieter bekam sein festes Gebiet und hatte dort das Monopol. Konkurrenz gab es keine mehr. Die Machtübernahme der Nazis ab 1933 änderte da nur wenig. Die zunehmende Konzentration privater Großunternehmen zu Lasten der Kommunalwirtschaft wurde mit dem Energiewirtschaftsgesetz vom 13. Dezember 1935 eher zementiert. Warum erzähle ich das? Das Energiewirtschaftsgesetz vom 13. Dezember 1935. Ganz einfach, es sollte zumindest in Westdeutschland über 60 Jahre wirksam bleiben und legte schon in der Präambel das Narrativ, das die zukünftige Stromversorgung im 20. Jahrhundert bestimmen sollte. Hören wir doch mal rein in die Präambel.
Die Energiewirtschaft ist als wichtige Grundlage des wirtschaftlichen und sozialen Lebens im Zusammenwirken aller beteiligten Kräfte, der Wirtschaft und der öffentlichen Gebietskörperschaften einheitlich zu führen und im Interesse des Gemeinwohls die Energiearten wirtschaftlich einzusetzen, den notwendigen öffentlichen Einfluss in allen Angelegenheiten der Energieversorgung zu sichern, volkswirtschaftlich schädliche Auswirkungen des Wettbewerbs zu verhindern, einen zweckmäßigen Ausgleich durch Verbundwirtschaft zu fördern und durch all dies die Versorgung so sicher und billig wie möglich zu gestalten.
So sicher und billig wie möglich. Dieses Narrativ begleitet die deutsche Geschichte seitdem noch lange. Wobei das Pendel fortan eher Richtung billiger Versorgung denn sicherer Versorgung ausgeschlagen ist. Von dem Narrativ billiger und sicherer Versorgung war zunächst in den Kriegsjahren der Nazis und in den Nachkriegsjahren in den Trümmern der Nazi-Herrschaft wenig zu sehen. Strom musste eher gespart werden, die Kohleressourcen wurden zur Kriegstreiberei eingesetzt oder waren nach dem Krieg rationiert. Die Kommunikation rund um billigen und verfügbaren Strom glich der Quadratur des Kreises. Bis zur Einführung neuer Stromtarife. Die enthielten einen Grundpreis und einen Arbeitspreis. So konnte der Konsument einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten und gleichzeitig günstigen Strom beziehen. Im Mittelpunkt der Kommunikation weiterhin die tüchtige deutsche Hausfrau.
Jetzt sowas. Hier brennt ja schon wieder das Licht. Das kostet doch so viel Geld, sagt mein Mann. Na, Mutter Krüger, wie geht's?
Danke, danke.
Mit dem neuen Elektroherd haben Sie es leichter, was?
Aber das kostet doch so viel Geld, sagt mein Mann.
Ja, ja, Hildchen, das ist auch so. Und das kann ich mir mit meinen paar Kröten nicht leisten.
So, aber du hörst den ganzen Tag Rundfunk. Das kostet wohl gar nichts, ha? Ja, ja, wo brennt's denn? Ach, schon wieder die Stromrechnung.
Schicksal, junge Frau. Ach, ihr Mann.
Sitzt stundenlang an seinem Radiokasten und denkt nicht an die Stromrechnung.
Na, erlaube mal, ein bisschen Ablenkung muss doch der Mensch haben bei der schweren Arbeit.
So, und ich kann mich abrackern.
Aber das haben Sie doch gar nicht nötig. Wäre doch schade um so eine hübsche junge Frau. Sehen Sie mal unser neuer Grundpreistarif.
Ach, Sie mit Ihren Tarifen. Die versteht ja doch keiner und billiger wird's auch nicht.
Diesmal haben Sie aber falsch getippt, lieber Herr Reimers. Die neuen Tarife sollen alles vereinfachen, im ganzen Reiche einheitlich, sodass der Strom tatsächlich dadurch billiger wird. Sie zahlen dann monatlich einen festen Grundpreis. Der richtet sich natürlich nach der Größe der Wohnung.
Davon haben wir doch nichts.
Ganz falscher Irrtum, junge Frau. Denken Sie doch einmal ernstlich nach. Bevor Sie nämlich Strom beziehen können, muss doch erstmal das Kraftwerk da sein, nicht wahr?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Und das steht nun da und kostet Geld, bevor Sie einen einzigen Pfennig bezahlen. Geld kosten im Kraftwerk die Maschinen, die Tag und Nacht laufen müssen. Auch für Sie. Geld kosten die Umspannwerke, die Hochspannungsleitungen. Geld kosten die Transformatoren auf dem Lande und in der Stadt. Na und die Gefolgschaft, die will doch auch leben. Und nochmals Geld, viel Geld kosten die vielen, vielen Leitungen bis in die Häuser hinein. Und wofür? Damit Sie immer Strom haben. Für jeden Zweck, in jeder Menge und zu jeder Zeit. Sie können einschalten, wann Sie wollen und was Sie wollen. Sehen Sie, wir sind stets auf Draht. Immer bereit für Sie. Und dafür bezahlen Sie den Grundpreis. Und nun die Hauptsache.
Na?
Für jede verbrauchte Kilowattstunde zahlen Sie nur noch 8 Pfennig.
8 Pfennig?
Jawohl, da steht's. Das ist der sogenannte Arbeitspreis. Der ist für die Kohlen, den Betriebsstoff sozusagen, den wir für jede Kilowattstunde verbrauchen.
Ja, 8 Pfennig. Was kann ich denn damit nur alles anfangen?
Wie viel ist denn das eigentlich, so eine Kilowattstunde?
Kilowattstunde, da sagen wir mal 2,5 Stunden bügeln.
2,5 Stunden bügeln?
Na, schau her.
Oder 15 Stunden Radio hören.
15 Stunden?
Na bitte.
krieg ich mein Bügeleisen. So kannst du an deinem Radioapparat sitzen und darfst nicht mehr schimpfen und grantig sein, wenn einmal irgendwo das Licht brennen bleibt. Schau, wenn ich's mit dem Kochen auch mal so bequem haben möchte wie die Mutter Krüger, sagt mein Mann da auch noch.
Gar nichts, sagt er. Du bekommst deinen Elektroherd, abzuackern brauchst du dich nicht mehr. Elektrizität in Haus und Wirtschaft ist heute nicht mehr teuer. Auch unsereins kann sich die Arbeit damit leichter machen und hat mehr vom Leben.
Heute gilt für alle, mit Strom geht's leicht und angenehm und billig ist es außerdem.
Ja, wie sich die Zeiten geändert haben, oder? Zum Glück. Das Video zu dieser Audiodatei ist übrigens in den Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr euch das nochmal ganz angucken. Es dauert 8 Minuten, also für Content-Marketing wurde sich damals noch richtig Zeit genommen. Wie wir aber auch gehört haben, waren alle Narrative ziemlich sauber eingearbeitet. Der billige Strom, die Infrastruktur für den sicheren Strom und natürlich der Komfortgewinn in der Nutzung von Elektrizität.
Und auf einmal drückst du auf den Knopf, das ist schon was anderes. Gleiches Thema mit dem Kochen, ne? Das Holz da irgendwie oder die Kohlen hochzuschleppen, das ist eine Sauerei, das ist schmutzig, das ist am besten die Treppen hoch und auch anstrengend, dann feuerst du an, das dauert ewig, das ist ein gigantischer Komfortgewinn, und das mit Strom zu machen. Und in der Wirtschaftswunderzeit war das so ein bisschen, so habe ich dann zumindest so die alten Sachen mir angeguckt, so ein bisschen das, was dann im Patriarchat sozusagen auch die Frau noch ein bisschen an Benefit haben durfte, dass das Leben leichter wird. Das war die Erzählung und eben der Vorbehalt, dass es aber zu teuer ist, der wurde halt mit solchen Tarifmodellen dann auch einkassiert. Durchgesetzt hätte sich aber so oder so auf lange Sicht, weil einfach der Komfortfortschritt so riesig ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem ab den 1950er Jahren, begann der große Stromdurchbruch. Zunächst trieb die Industrie den Boom an, doch ab Ende der 50er legte die Haushaltselektrifizierung kräftig nach. Zwischen 1950 und 1970, das war ungefähr die Zeit des Wirtschaftswunders, wuchs die Bruttostromerzeugung insgesamt um 500%. Das Wirtschaftswachstum betrug bis zu 12% pro Jahr und es herrschte Vollbeschäftigung Ende der 50er Jahre. Steigende Einkommen, mehr berufstätige Frauen, größere Wohnflächen und günstigere, bessere Elektrogeräte schufen ideale Bedingungen für die flächendeckende Elektrifizierung. Nach Jahrzehnten der Investitionen in Infrastruktur, Preisgestaltung, Endgeräte und Kommunikation ließ sich festhalten, jetzt war es soweit, eine Gesellschaft unter Strom. Es hat mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert, bis die Elektrifizierung von der Infrastruktur über die Endgeräte bis hin zur Anwendung wirklich im Mainstream angekommen ist. Das ist eine lange Zeit. Gut, zwei Weltkriege lagen dazwischen. Aber bis sich Narrative zu gesellschaftlichen Normen und Routinen entwickeln, dauert es. Der Historiker Frank Trentmann schrieb dazu etwas Spannendes, wie ich finde.
Wie wir Energie nutzen, wird nicht spontan entschieden. Routinen und Gewohnheiten spiegeln gesellschaftliche Normen wider und folgen großen Entwicklungen. So sorgte die Elektrifizierung für radikale Veränderungen im Alltag, wie das Heizen von zuvor ungeheizten Räumen, zum Beispiel das Bad oder der Flur. Das prägte Komfort, Lebensgewohnheiten und Tagesabläufe nachhaltig.
Ja, Strom wurde Mainstream und was die Kommunikation der Versorger dazu anging, so stand nun weniger die Stromwerbung im Vordergrund, denn den Versorgern selbst reichten in der Kommunikation oft lediglich Hinweise, als eine Art begleitende Beratung quasi, um Strom als Selbstläufer fließen zu lassen. Satte Renditen inklusive, die Felder waren ja bestellt. Manchmal gab es aber noch Imagewerbung für Strom, die bemerkenswert war. Könnt ihr euch noch an die Milchwerbung erinnern, die Milch macht's? Sowas Ähnliches gab es auch schon damals. Da hat Strom gar schön gemacht. Hört, hört.
Strom ist das beste Schönheitsmittel, weil es die Hausfrau länger jung erhält. Moderne Elektrogeräte geben der Hausfrau mehr Zeit. Sie waschen automatisch, spülen automatisch, kochen automatisch. Deshalb sollten Sie Ihren Haushalt auf elektrische Geräte umstellen, schon um Ihrer Schönheit willen. Strom, Energie unserer Welt.
Der Energiehunger nahm in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit rapide zu. Die Nachfrage nach Strom in Deutschland verfünffachte sich teilweise. Und es kam eine neue Form der Stromgewinnung auf, die in den folgenden Jahrzehnten für beispiellose gesellschaftliche Fortschritts-Narrativ-Spannungen sorgen sollte. Im Jahr 1960
ging das erste Kernkraftwerk in Kahl am Main ans Netz. Und damit auch die Erzählung der friedlichen Nutzung der Atomenergie in Deutschland und von nun an unbegrenzt vorhandener billiger Energie.
Ja, absolut. Das war der Versuch einer neuen Energierevolution, wie man das wirklich nennen kann. Die Überzeugung tatsächlich, das war in den 50er Jahren schon von den amerikanischen Atomkommissionen, war, Atomstrom wird so billig, das lohnt sich gar nicht mehr, das zu messen und abzurechnen. Too cheap to meter ist da ein ganz berühmtes Zitat. Das dachte man wirklich. Muss man auch sagen, das war natürlich die Zeit, da war dann gerade die Physik im Umbruch gewesen, hat also gigantisch was gelernt. Das war so eine sehr, sehr techniküberzeugte, bissgläubige Zeit, wo die Menschen dachten, das kriegen wir alles mit Technik super hin. Das wird das Schlaraffenland.
Das Schlaraffenland der unbegrenzt bezahlbaren Stromerzeugung begleitete das Schlaraffenland der ungebrochenen Stromnachfrage. Da gab es nur ein Problem. Und das hat was mit Tag und Nacht zu tun. Am Tag wurde viel Strom verbraucht, durch die Industrie und die Haushalte, und nachts eher weniger. Und das ist in einem Stromnetz, bei dem das Angebot an Strom gleich der Nachfrage sein muss, eben ein Problem.
Das ist interessant, weil ein System, das sozusagen basieren soll auf so Atom, kann nur funktionieren, wenn ich konstanten Stromverbrauch habe. Weil die Dinger nudeln durch, die kann ich nicht so gut regeln. Wenn ich es tue, wird es teuer. Ich kann das dann in Maßen machen, dann wird es aber teuer, weil die halt weniger Strom produzieren. Also hat man Nachtspeicherheizung erfunden. Ne? Damit man auch Wärme aus Strom macht, in einer sehr ineffizienten Weise, einfach nur umwandeln, immer dann, wenn ich gerade eigentlich zu wenig anderen Verbrauch habe. Das heißt, man hat ganz gezielt Tarife eingeführt, Technik eingeführt, um die Last der Erzeugung anzupassen. Das ist eine spannende Lehre, die wir jetzt auch brauchen. Wir müssen es nur andersrum machen, wir müssen es flexibel machen.
Wenn man so will, war das eine frühe Form des sogenannten netzdienlichen Verhaltens, auf das wir in Episode 3 nochmal zurückkommen. Nur mit anderen Vorzeichen natürlich. Viel hilft viel im Narrativ des immer mehr. Neben Nachtspeicherheizung und neuen Tarifen im Stromüberschussland bekamen plötzlich auch weitere Haushaltsgeräte ihren kommunikativen Fame. Mit so tollen verbalen Effizienzgrätschen, dass man sparen kann, wenn man nachts Strom verbraucht. Zum Beispiel beim Kühlschrank.
65 von 100 Haushalten haben bereits einen Elektrokühlschrank. Kühlen heißt sparen. Strom kann alles.
Strom kann alles. Sag doch nach. Strom kann alles.
Und Atom kann alles. Das könnte man auch sagen, denn das passt für den nächsten Abschnitt wie Topf auf Deckel. Also zurück zur Atomenergie, beziehungsweise zu den Narrativen, die sie begleitete. Hier lässt sich sehen, wie schnell sich Narrative ändern können und wie sie im Wechselspiel von gesellschaftlichen Normen und Werten sich verhalten. Atom kann alles. In den 1950er und frühen 60er Jahren stand die Atomkraft für alles, was die Menschen sich von der Zukunft erhofften. Wohlstand, Fortschritt und ein besseres Leben für alle. Sie war das Symbol einer modernen Gesellschaft, die ihre Kriegswunden überwunden hatte und optimistisch nach vorne blickte. Das Narrativ, eine friedliche Nutzung der Atomenergie ist möglich und die ist sogar zu billig zu messen. Also in der Erzeugung so reichhaltig und günstig, dass sie einfach da war. Die Dualität, also die Zweiheit von Bereitstellung und Anwendung, hier wieder von Strom und Produkt, das hatten wir schon zu Beginn der Elektrizität, die überschlug sich hier fast. In den USA war von atombetriebenen Staubsaugern die Rede. Es gab atomare Experimentierkästen für Kinder und, nicht lachen über die Amerikaner, in Deutschland gab es radioaktive Zahnpasta auf dem Markt für strahlenschöne Zähne. Kein Witz. Die Werbung dazu übrigens ist auch strahlend schön, in den Shownotes verlinkt. Die Wirtschaft sah in der Atomkraft den Schlüssel zu unbegrenztem Wachstum. Besonders nach der Ölkrise 1973 schien sie der Garant für Energiesicherheit und Unabhängigkeit zu sein. Deutschland wollte nicht länger von ausländischem Öl abhängig sein und die Atomkraft versprach eine Lösung. Doch in den 1970er Jahren änderte sich etwas Grundlegendes. Die Menschen begannen, Fragen zu stellen. Was bedeutet Fortschritt wirklich? Der erste Bericht des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums wurde veröffentlicht. Dazu, wie gesagt, die Energiekrise. Welche Preis sind wir bereit dafür zu bezahlen? Die Atomkraftdebatte wurde zum Katalysator für eine neue Art des Bürgerbewusstseins. Die ersten zaghaften Proteste von lokalen Bürgerbewegungen gegen den Bau eines Atomkraftwerks vor ihrer Haustür, die wurden staatlicherseits hart angegangen. Es ging plötzlich um viel mehr als nur Energie. Es ging um Mitsprache, es ging um Demokratie, um die Frage, wie wir als Gesellschaft leben wollen. Die Proteste gegen Atomkraftwerke wurden irgendwie zu einer Schule der Demokratie, in der Bürgerinnen und Bürger lernten, ihre Stimme zu erheben und für ihre Überzeugungen einzustehen. Demgegenüber standen die mächtigen Argumente der Versorgungssicherheit. Um zurück zur Kommunikation zu kommen, eine besonders tolle Stilblüte war ein Werbevideo des österreichischen Energieversorgers EVN zum Bau des AKW Zwentendorf. Das wurde gedreht, um für die Zustimmung der Bevölkerung zu werben.
Dies ist ein Werbefilm. Er wirbt für ihr Verständnis gegenüber Kernkraftwerken. Strom muss ausreichend erzeugt werden. Man kann ihn nämlich nicht lagern, keine Vorräte ansammeln. Wenn einmal nicht genügend erzeugt werden kann, Zwangsabschalten. Ja, wir wissen es eigentlich alle. Ohne Strom, da schaut's finster aus. Kein Licht zu Hause und auf der Straße. Oder die Tramway steht still, die Straßenbeleuchtung fällt aus. Zwangsabschaltung? Zwangsabschaltung. Zwangsabschaltung. Kernkraftwerke bedeuten Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit.
Fragt nicht nach. Ich weiß nicht, ob oder was die Produzenten dieses Films genommen haben. Jedenfalls bedanke ich mich bei der niederösterreichischen EVN AG für die Bereitstellung dieses tollen Stück Contents, natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das AKW Zwentendorf wurde übrigens gebaut, aber nie in Betrieb genommen. In einer Volksabstimmung lehnte das die Mehrheit ab und der österreichische Nationalrat beschloss das Atomsperrgesetz, wonach keine AKWs in Österreich gebaut werden dürfen. In Deutschland ging die Kommunikation der Versorger in dieser Zeit von der Werbung über zur Imagepflege. Das Preisargument und die Versorgungssicherheit traten in den Hintergrund. Auf der Bühne stand nun die Umweltfreundlichkeit. Um es überspitzt auszudrücken, kein Foto eines Reaktors, der nicht vor einem See, einem Fluss oder von Bäumen eingerahmt wurde. Und was den Bau neuer AKWs anging, so war das Fortschritts- und Versorgungssicherheitsnarrativ dominant.
Anders als in Österreich gingen trotz zahlreicher Proteste in den 1970er Jahren 16 AKWs in Deutschland Ost und Deutschland West ans Netz. Und in den 1980er Jahren nochmal 14 AKWs.
Kleine abschließende Randnotiz dazu. Die insgesamt 37 AKWs, die in Gesamtdeutschland für den kommerziellen Betrieb ans Netz gingen, sind mittlerweile außer Betrieb natürlich und nur zum Teil in Rückbau befindlich. Lediglich 3 AKWs sind bereits zurückgebaut. Die weitere Geschichte der Atomenergie ist ja bekannt und ich werde sie hier nicht mehr erzählen. Kleine Randnotiz des Autors, also Meo. Auch wenn ich persönlich Atomenergie irgendwie unheimlich finde, habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich gelesen habe, dass wir innerhalb von 20 Jahren ganze 30 AKWs in Gesamtdeutschland ans Netz gebracht haben. Was für eine Ingenieursleistung, oder? Aber auch was für eine Fehlleistung, ein Fortschrittsnarrativ zu setzen, das möglichst viele Menschen hinter sich vereint und neue soziale Normen und Werte schafft. Die Störfälle in Harrisburg und natürlich Tschernobyl und die massiven Proteste, die sich gegen die Atomkraft in Deutschland aufgetan haben, standen im krassen Gegensatz zu diesem massiven Zubau der AKWs. Atomenergie wurde so zum bedeutenden Kristallisationspunkt für gesellschaftliche, wirtschaftliche und moderne Lebensvorstellungen. Hier prallten Erzählungen aufeinander, die sich interessanterweise gar nicht groß im Ob unterschieden, nämlich dem Wunsch nach einer besseren, sauberen Zukunft, aber im Wie stehen sie sich manchmal bis heute noch unversöhnlich gegenüber. Und dieser Konflikt hält, wie gesagt, auch noch heute an und beeinflusst die jetzige Energiewende. Bleibt zu hoffen, dass uns zukünftig ein Narrativ gelingt, das den Zuwachs regenerativer Energien nachhaltig fördert. Ich möchte zum Abschluss noch über eine Sache sprechen, über die wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, denn es ging um die Stromversorgung in der DDR. Diese war nämlich geprägt von Herausforderungen, aber auch von erstaunlicher Organisation. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Energieversorgung in der sowjetischen Besatzungszone komplett neu strukturiert. Ab 1948 teilte die sowjetische Militäradministration das Gebiet in 5 Energiebezirke auf und 1952 wurden diese in volkseigene Betriebe überführt. Ein großes Problem war der chronische Energiemangel, der die Wirtschaft und den Alltag belastete. Dennoch gelang es, größere Blackouts zu vermeiden. Ein Erfolg des strikten Lastmanagements. Über Rundfunk wurde bei drohenden Engpässen die höchste Warnstufe Netz in Gefahr ausgerufen. Nach dem Verlust der Steinkohle aus dem Ruhrgebiet setzte die DDR neben ihren wenigen AKWs fast ausschließlich auf minderwertige Braunkohle, was erhebliche wirtschaftliche und auch ökologische Folgen hatte. Bis 1989 wurde die DDR sogar zum weltweit größten Braunkohleproduzenten. Die Winter waren dabei besonders kritisch, denn manch harte Winter brachten das Stromnetz an den Rand des Zusammenbruchs. Nur durch großflächige Abschaltungen konnte ein Netzkollaps verhindert werden. Im Alltag galt, und das finde ich besonders interessant, das Prinzip der bedarfsgerechten Versorgung. Haushalte wurden geschont, während die Industrie Einschränkungen hinnehmen musste. Man stelle sich das mal im Westen vor. Um Strom zu sparen, griff man auch zu technischen Maßnahmen wie Spannungs- und Frequenzabsenkungen, was oft zu Problemen wie schlechtem Empfang und Ausfällen von Geräten führte. Trotz aller Schwierigkeiten schaffte es die DDR, größere Ausfälle zu vermeiden. Ich finde ein bemerkenswertes Beispiel für striktes Energiemanagement, weil davon reden wir immer noch viel zu wenig neben der Angebotsseite. Was passiert eigentlich auf der Nachfrageseite? Wir können auch bewusster mit unserem Stromverbrauch umgehen, wenn es mal zwickt, oder? Vielleicht können wir noch einiges von den Erfahrungen der Menschen, die zu der Zeit in der damaligen DDR lebten, lernen. Ja, das war's mit der ersten Episode der Strommarkt-Narrative. Ein schneller Überflug über 100 Jahre bewegte Strommarktgeschichte hier in Deutschland. Die jeweiligen Narrative beeinflussen immer wieder die Werte und die Normen, in denen sich Wirtschaft und Gesellschaft entwickelten. Für mich am stärksten wirkt die Erzählung nach, billigen Strom jederzeit zur Verfügung haben zu wollen. Ich bin wirklich gespannt, welche Konsequenzen eine Weiterentwicklung dieser Erzählung hat, gerade wenn es um eine zukünftige dezentrale Stromversorgung geht. Die ist ja auf Naturphänomenen dieses Planeten aufgesetzt. Und die stehen eben nicht jederzeit in unbegrenztem Ausmaß billig zur Verfügung. Aber dieses Narrativ des billigen und jederzeit verfügbaren Stroms sitzt fest in der DNA dieses Landes verankert. Nach all den Recherchen hier mit Sicherheit ein Elefant im Raum, wenn es um die Erfolgsaussichten zukünftiger Narrative im Zuge einer dezentralen Stromversorgung geht. Im zweiten Teil dieser dreiteiligen Strommarktnarrative beamen wir uns in die Zeit der Liberalisierung Ende der 1990er Jahre und landen in der Energiewende der heutigen Zeit. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Danke.
Wir freuen uns auf euch heute. Yo!
Wir bedanken uns für den Support bei Lichtblick, die im Sommer ein Think Tank zum Thema Narrative der dezentralen Stromversorgung gesponsert haben. Und aus diesem Think Tank ist diese Podcast-Reihe entstanden. Vielen Dank an Tim Meyer und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Gebt uns sehr gerne eine gute Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Empfiehlt diesen Podcast weiter an Kolleginnen und Kollegen und Freunde. Uns wird's freuen. Bis zur nächsten Episode.